Radio 1.
Das Prinzip dieses Abends bzw. dieser Woche besteht darin, ich wiederhole es gerne immer wieder, dass wir jeden Abend zwei Menschen eingeladen haben, die vielleicht auf den ersten Moment nichts miteinander zu tun haben. Das war gestern ein bisschen anders. Gestern waren Dimitri Schad und Jella Haase hier, die ja zusammen eine großartige Serie, nämlich Cleo, gedreht haben. Und am Montag waren Hannah Herzsprung und Max Prosa da. Max Prosa hat zwei Songs für Hannah Herzsprungs neuen Film, der im Januar ins Kino kommt, beigesteuert. Und heute sind es zwei Menschen, die sich schon mal begegnet sind. Sie ist Schauspielerin, hat in diesem Jahr den Deutschen Filmpreis als beste weibliche Nebendarstellerin im Film In einem Land, das es nicht mehr gibt, bekommen und ist im Kino gerade in der Neuverfilmung von Das fliegende Klassenzimmer zu sehen unter anderem. Und er ist Journalist, Spiegelreporter und Schriftsteller, hat seine erste Serie geschrieben. Über all das müssen wir reden. Hier sind Jördis Triebel und Alexander Osang. Ihr dürft rauskommen. Wo ihr wollt. Wo sollen wir denn hin? Jördis, Alexander, wir haben gerade, schön, dass ihr da seid.
Wir freuen uns auch, ne,
Alexander? Ja, total.
Ja, du hast Redebedarf, Alexander.
Bitte?
Du hast Redebedarf.
Ich habe überhaupt keinen Redebedarf. Nee. Nie.
Du hast nie...
Nee, ich sitze hier einfach nur so.
Du sitzt hier einfach nur so.
Als Dekoration.
Als Dekoration. Nein, wir werden gleich sprechen, warum es vielleicht doch Redebedarf gibt. Wir haben vorhin überlegt, wann ihr euch das erste Mal begegnet seid. Ich habe euch schon mal eingeladen und das ist schon 5 Jahre oder 6 Jahre her, oder? Ihr wisst es auch nicht mehr so genau. Das war eine ähnliche...
Wahrscheinlich 2018, ne? Haben wir vorhin nachgerechnet, oder?
2017. 2018
2017 warst du weg.
Weg, genau,
aber
da ging es nicht.
Silvester 2017, 2018, oder?
Das, genau.
Das ist ein Mikrofon, du musst näher reinsprechen.
So?
Ja.
Richtig nah ran.
Noch ein bisschen weiter weg, aber so wie, guck mal, nee, du auch nicht so nah.
So wie Alexander.
So wie Alexander.
Gut,
so wie
ich mach's noch wieder.
Genau. Ja, genau. Also ist schon eine Weile her und es war sehr schön. Und deswegen haben wir gedacht, laden wir euch doch einfach wieder ein. Wie ist denn das so? Weihnachten? Seid ihr schon so im Modus, im Weihnachtsmodus? Ja, das du?
Ja, also Körper und Seele sagen Winterschlaf.
Ach, wirklich?
Also wirklich, bau langsam ab, merke ich. Ich werde immer langsamer von Tag zu Tag. Und jede freie Minute schlafe ich und denke, irgendwie will eigentlich nur noch die Decke über den Kopf ziehen. Reicht für dieses
Jahr.
Okay,
das klingt danach, als wäre es oder sei es ein reiches Jahr gewesen.
Absolut.
Ein arbeitreiches Jahr.
Aber auch ein gutes Jahr.
Ja, okay. Wie ist es bei dir, Alex?
Ich kriege jetzt, gerade wo du das ansprichst, ein bisschen Panik.
Wieso? Ja. Wovor?
Weil bisher war ich noch gar nicht überhaupt so. Ich muss auch noch Geschenke einkaufen. Ich habe auch viele Kinder und so.
Ja.
Und
viele
drei
Kinder.
Drei,
ja, stimmt. Drei, genau. Kinder sind schon viel.
Drei,
ja.
Kinder. Ich arbeite bis jetzt noch. Also ich bin ziemlich, also war auch ein reiches Jahr, aber mir hört es einfach nicht auf.
Ja.
Und das ist wirklich furchtbar.
Wie ist es? Du schreibst ja immer zum Jahresende die Weihnachtsgeschichte. Gibt es wieder auch eine?
Genau, die habe ich schon geschrieben.
Die hast du schon geschrieben?
Genau.
Die kommt. Gestern hast du die geschrieben. Schreibst du die
zu Ende geschrieben?
Zu Ende geschrieben. Ich dachte, du wolltest gerade sagen, die habe ich gestern mal schnell geschrieben. Ja. Weil das sind ja immer richtige Erzählungen, sind ja Geschichten, richtige. Mhm. Die kommt am 24. in der Berliner Zeitung.
Genau, hängt immer so ein bisschen von dem Wochenende ab. Also immer am Wochenende, am Weihnachtswochenende.
Am Weihnachtswochenende,
also, genau. Das ist ja der 24. am Sonntag, also in der Ausgabe, die ist extrem empfehlenswert.
Mhm. Natürlich. Sehr kostbar.
Allein deswegen. Genau.
Ich habe dich gesehen, Jördis, du warst in den sozialen Medien, habe ich das gesehen, du warst neulich bei Kurt Krömer in seinem Podcast und hast ihm eine Best Friends Forever Schneekugel geschenkt. Bastest du sowas selber, sag mal? Oder
nee, das, wenn ich Werbung machen darf, gibt's bei DM. Weil ich... Weil die Geschenke, die man mitbringt, dürfen nicht teurer als 5 € sein. Und das Foto war 29 Cent und dann war irgendwie Schneekugel 3,99.
Und das Foto hast du da so reingefärbt?
Nee, das habe ich selber, ich habe ihn gegoogelt, auf Bilder gegoogelt im Internet und dann habe ich eine Collage gemacht mit mir selbst auf seinem Kopf sitzend.
Aha, okay. Mit dir selbst, genau, das hat er auch sehr schön beschrieben, weil wir sind, also ich fange sofort an zu Berlin, wenn
doch,
ihr beide hier
Schau.
Redet.
Ist doch Schau.
Ist Schau, deswegen muss ich sofort gleich mal gucken, steht immer noch 0-0.
Aber ich kann was überbrücken, wenn du suchst.
Ja, nee, ich hab nur geguckt, wie steht. Du hast uns was mitgebracht.
Natürlich, letztes Mal war es ja Alkohol, was ich euch mitgebracht habe.
Ja, stimmt. Wir kriegen drei rote Tütchen.
Das ist ein richtig Knister-Radiogeschenk.
Ja, Knister, da sind drei rote Tütchen mit.
Vielen Dank.
Du musst da reingucken.
Mit selbstgebackenen Plätzchen.
Ja.
Wow.
Ich habe selbst gekaufte Nichtplätzchen
das
vorbereitet.
Gilt nicht.
Das gültet nicht.
Das gültet nicht.
Das gültet nicht. Okay, gut, dann haben wir zu tun. Dann können wir jetzt erstmal auch essen. Wir reden gleich weiter auch über euer Jahr. Ich hatte euch gebeten, über Musik nachzudenken, die wir spielen könnten, die eine Rolle spielen könnte. Du hast mitgebracht Pokes, Fairy Tale of New York. Und hast, ja, also Shane McGowan gerade gestorben, Kirsty MacColl schon, auch schon nicht mehr, lange schon nicht mehr da. Und du hast gesagt, da gibt es eine Geschichte dazu?
Ach naja, ist wahnsinnig traurig, finde ich.
Ja.
Und ich will es jetzt nicht noch weiter aufladen mit Trauer, aber ich habe vor ein paar Jahren, ich glaube, war wahrscheinlich 2018 irgendwie Weihnachten, meine Mutter eingeladen, war mit meinen Kindern, meiner Mutter und meiner Frau natürlich. In Bethlehem, ich habe damals in Israel gewohnt und da stand, und wir waren in so einem Hotel, The Banksy Hotel heißt das, das steht direkt an dieser wahnsinnigen Mauer, und da stand so ein automatisches Klavier drin und das hat praktisch rund um die Uhr den Song gespielt. Mhm. Bis er mich fast genervt hat. Selbst dann hat er mich nicht so richtig genervt. Und ich meine, klar, jetzt Israel, ich war gerade in Israel, ich war auch gerade in, ich habe natürlich viele Freunde in Israel und ich habe aber auch, kenne auch Leute in Gaza und bin gerade jetzt vorige Woche aus Katar zurückgekommen. Und dann müsste ich wahnsinnig viel lange ausführen und eine total traurige Geschichte erzählen, aber manchmal fallen eben diese Dinge so zusammen und am Ende des Jahres, und genau, und ich saß in Katar und habe dann diesen Trauergottesdienst gesehen, wo Nick Cave gespielt hat und selbst Johnny Depp hat gesprochen irgendwie und es war echt, echt berührend, finde ich.
Dann hören wir jetzt den Song, der wirklich ja auch ganz, ganz toll ist, The Pokes und Kirsty MacColl und Fairy Tale of New York. Fairy Tale of New York, die Pokes waren das, Kirsty MacColl und Shane McGowan, beide nicht mehr da. Gewünscht von Alexander Osang. Ich hatte eigentlich gedacht, dass du dir den Song wünscht wegen New York, weil du hängst ja wirklich, du hast lange in New York gelebt und du hängst ja wirklich auch an dieser Stadt.
Genau, wegen New York, natürlich wegen dem Polizeiorchester, was da erwähnt wird, was ich irgendwie toll finde. Die Ian, Matt Dillon spielt übrigens mit, ein Kollege von Jördis. In dem Video.
Ah, okay.
Zu dem Song.
Mit Damon.
Hm. Spielt ein Polizisten, klar.
Jede von mir ist ja nett.
Natürlich.
Ja, ist er doch.
Ich meine, wir sind so.
Julia
gleiche
Job. Genau. Und hat natürlich auch mit New York zu tun. Hat auch ein bisschen mit Weihnachten zu tun. Obwohl ich nicht so der wahnsinnige Weihnachtsmann bin. Aber in New York kann man Weihnachten schon irgendwie ertragen, finde ich. Das ist dann so.
Guckt ihr denn so, also wie ist es so Weihnachten, guckt ihr dann so Weihnachtsfilme, wird euch dann so heimelig, also wirklich so, dass man sagt, man gibt sich so die ganze Packung und macht, du rollst innerlich mit den Augen, Jörg.
Ja, weil jetzt meine Kinder sind in der Pubertät und haben halt auf das alles keine Lust mehr. Und, aber ich habe schon den Baum geschmückt zu Hause und versuche alles so gemütlich zu machen, aber die haben irgendwie gerade keinen Sinn für so.
Das kommt aber wieder, meine Kinder sind raus aus der Pubertät und die...
Jetzt wollen die das alle
klar. Wird wieder weihnachtlich und wollen auch wieder Kinderfilme sehen.
Ach, wirklich? Ist lustig, ne? Genau. Vorhin hat Francesco hat eine 15-jährige Tochter und er hat vorhin erzählt, dass seine Tochter, weil sie machen gar nichts, sie haben so gut wie nichts gemacht zu Hause und die fängt plötzlich an, sie will es aber irgendwie doch schön machen und hängt so, klebt so Sterne ans Fenster und sowas. Also das ist nicht alters.
Also zum Beispiel Plätzchen gebacken haben mit meinen Freunden, haben die ja nicht mitgemacht.
Deine Söhne?
Ich wollte Plätzchen backen, die nicht.
Okay.
Die wollen sie nur essen.
Ja. Aber wie ist das? Wie ist das? Guckt ihr, seid ihr so am Jahresende auch so, also nicht nur Weihnachten, sondern es ist ja auch Jahresende, dass ihr so zurückguckt und nochmal so guckt, was war, also nochmal so ein bisschen Bilanz zieht oder so resümiert oder so. Wie ist das bei dir, Alex?
Also wir machen das eher nicht Weihnachten, glaube ich. Weihnachten ist echt zu viel Stress, weil irgendwann ist man so seltsamerweise auch selbst im hohen Alter, wie ich, immer noch so irgendwie im Zentrum der Familie und alle kommen zu uns und wir kochen praktisch die ganze Zeit. Meine Frau mir, was diesen Stress noch erhöht, die sagt zu mir, du musst aber auch ein bisschen mitmachen diesmal. Das heißt, das ist praktisch Arbeit, Weihnachten. Ich mache mit und wir machen Silvester. Wir feiern eigentlich immer mit so Freunden Silvester zusammen und dann erzählen wir uns, wie unser Jahr war und das sind gute Freunde, wo man auch relativ ehrlich sein kann, wenn es mal nicht so gut lief. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Also das machen wir auch erst seit ein paar Jahren. Früher ist das also weggewischt immer und das nächste Jahr wieder angefangen. Und ich bin ja sowieso in so einem schnellen Gewerbe unterwegs und das ist eigentlich toll. Mhm. Manchmal echt schmerzhaft, aber manchmal auch echt dann schön.
Ja, und bei dir, Jördis, wie ist es bei dir? Also bei dir habe ich zum Beispiel gesehen, aber das ist ja dann eher mit Blick aufs nächste Jahr, Tarotkarten.
Woher weißt du das?
Das hat mir das Internet erzählt. Oder hast du mir das erzählt? Aber irgendwoher muss ich es ja wissen.
Stimmt, ich mache es immer Silvester. Wer kriegt die Jahreswachstumskarte fürs neue Jahr ausgerechnet?
Die Jahreswachstumskarte für das neue Jahr? Aha, okay. Hm. Und wenn du jetzt, kannst du dich erinnern, was da im letzten Jahr los war? Tarotblatt, und hat sich das eingelöst?
Glück, ja. Das stand auf der Karte, wenn du kein Glück dieses Jahr hast, dann weiß ich auch nicht.
Das stand auf der Karte. Ja. Dann weiß ich auch nicht?
Ja, naja, ungefähr.
Aha, okay. Und woran?
Stimmt auch wirklich.
Aha,
war ein
okay.
Tolles Jahr.
Ja, erzähl mal, was war so toll? Ich meine, ich habe eine Sache erwähnt, man kann ganz viel erwähnen. Du hast einen deutschen Filmpreis bekommen für deine Gisela in einem Land, was es nicht mehr gibt. Was war toll in dem Jahr darüber hinaus? Weil das ist ja im Prinzip die Arbeit, die vom letzten Jahr.
Genau. Also bei mir war es so, dass die Jahre davor hatte ich so das Gefühl, ich stecke so fest, irgendwie nichts bewegt sich so nach hinten und vorne, war irgendwie so ein bisschen unzufrieden. Mhm. Und dieses Jahr ist so ganz viel in Bewegung gekommen. Viele Türen aufgegangen und neue Leute kennengelernt, mal neue Bereiche, wie du auch gesagt hast. Nee, haben wir schon darüber gesprochen, über das Musikvideo zum Beispiel, sowas mal zu machen.
Da reden wir gleich drüber, genau.
Oder also einfach beruflich auch mal nicht nur Schauspiel vor der Kamera, sondern auch mal andere Sachen ausprobieren. Und das war einfach, alles ist plötzlich so in Fluss gekommen. Und ich glaube, auch wenn die Kinder jetzt ein bisschen größer werden, plötzlich mehr Zeit für sich selber zu haben. Einfach tolle Begegnungen gehabt dieses Jahr. Also es war wirklich toll.
Das ist so krass. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich meine, du, Alexander, du bist ja in diesem politischen Journalismusgeschäft auch drin. Also du machst natürlich ganz viele andere Sachen, über die wir auch sprechen und so. Dass man sich erlaubt, in Zeiten wie diesen, also beziehungsweise, dass man sich manchmal fragt, darf ich? Denn es ist Krieg, es ist Krise, es ist überall, es kracht überall und die Welt ist im Arsch. Und wir in unserer kleinen, in unserem kleinen Kosmos, uns geht's so gut. Also ich erwische mich dabei, darf ich jetzt so zufrieden sein? Andererseits ist es dann auch so, dass man seine eigene Unzufriedenheit, die man manchmal hat, auch so anfängt zu relativieren und sagt, es geht uns doch noch verdammt gut. Was jammer ich denn jetzt rum? Wie geht's dir?
Ich meine, ich finde, das ist ein relativ guter Ansatz, das mal.
Danke.
Ja, also das ist verschieden. Also ich habe das natürlich auch, also wenn man zum Beispiel, ich schreibe auch auch eine Kolumne für den Spiegel, die ist eher die leichte Form. Und gerade wenn man, das ist manchmal schwierig, da merkt man schon, dass man in schwierigen Zeiten lebt. Auch wenn Tragik, Komik eigentlich für mich eigentlich irgendwie die beste sowieso immer ist. Und ich bin ohnehin ein Mensch, der nie so richtig zufrieden ist. Ich bin immer so halb glücklich, wenn es sowas überhaupt gibt, keine Ahnung. Aber insofern, aber diese letzten Jahre, die sind schon ziemlich, ziemlich tough. Und ich bin natürlich eben dann auch immer in diesen Bereichen tätig, fahre irgendwie in Kriege oder manchmal ist es echt so ein bisschen hoffnungslos. Manchmal ist es auch echt komisch. Ich war zum Beispiel hoffnungslos und komisch zugleich. Ich war in diesem Jahr zum Beispiel mit so einer Reisegruppe von internationalen Reiseveranstaltern im Irak, die gucken wollten, ob der Irak wieder als Reiseland in Frage kommt. Und die waren eben sind so Leute, die teilweise, es gibt so Millionäre in Kanada, in den USA, auch in Italien und sonst wo, die waren aus der ganzen Welt und sind da rumgefahren, durch diese, wo es immer noch Anschläge gibt und wo durch zerstörte Landschaften und gucken, Mesopotamien, alte Wege der Menschheit und so. Und es gibt so eine Kategorie von Reisenden, die haben so eine Bucketlist, wie man in Amerika sagt, die wollen in irgendwelche Länder, in denen sie noch nicht waren. Dazu zählt Irak, Südsudan und so, Nordkorea. Und darauf sind die teilweise spezialisiert. Und das ist irre und ist auch so traurig, weil ich war im Irak damals vor 20 Jahren, als der Krieg losging. Und dann sozusagen schreiben wir darüber, wir Journalisten berichten über Irak, also furchtbar, furchtbar. Dann vergessen wir es, dann kommt der nächste Krieg und irgendwann am Ende kommen Touristen. Mhm. Kommen die Touristen wieder und gucken und mal sehen, ob man hier wieder schon herfahren kann. Und die Reiseveranstalter prüfen die Bettenhärte und so und ob die Duschen funktionieren. In den Hotels in Bagdad. Mhm. Und ja, wenn ich meinen, wenn ich meinen sozusagen meinen Zustand, sozusagen meinen emotionalen Zustand beschreiben sollte, spiegelt ja diese Reise und auch diese Reportage ganz gut wider.
Ja. Muss man sich da manchmal irgendwie zurückpfeifen lassen und sagen, okay, ich darf jetzt nicht zynisch werden, also in dem, wie, was ich betrachte, ne? Also wenn du sagst, du das beschreibst und am Ende kommen Touristen, die gehen in ein Krisengebiet, um zu gucken, so. Das ist auch eigentlich, also wo man sagt, hä, geht's noch? So?
Ja, aber natürlich ist, man muss aufpassen, auch gerade in diesem Job. Also ich war eben auch damals schon dabei. Also ich habe damals ja in New York gelebt, als dieser Krieg ausgehandelt wurde. Und der war von Anfang an natürlich Mist. Die ganze Welt hat da irgendwie zugeguckt. Mal abgesehen von Gerhard Schröder. Gott hab ihn selig. Wie dieser Krieg ausgedealt wurde. Mit falschen Beweisen und so weiter. Und wenn man sozusagen dann über 20 Jahre, und dann war ich im Irak, als der Krieg losging, und dann guckt man sich das an, und dann fährt man mit diesen Reiseveranstaltern hin, und das ist natürlich schon, also wahrscheinlich ist es kompliziert, dann wirklich nicht zynisch zu werden, aber ich hoffe, ich bin es nicht. Also, weil ich mich
nee, bist du eben nicht, ne? Aber manchmal eben vielleicht einfach sich selbst irgendwie sagt,
pass genau, man muss jetzt aufpassen, glaube ich. Ja, in diesen Zeiten, in diesem Job, in dem ich bin, muss man echt aufpassen.
Ja. Wir hören jetzt Musik. Bevor wir die Musik hören, es gibt jetzt...
Guckst du mich so an?
Ich guck dich, weil...
Sing ich jetzt was?
Wir beide?
Kannst du jetzt was?
Können wir gerne singen jetzt ein Duett?
Ja. Meine Stimme ganz hoch. Nee.
Was? Kannst du singen eigentlich, Alex?
Ich kann nur Udo Lindenberg singen.
Ja, singen, gerne.
Nein.
Doch, wäre doch schön.
Ja, natürlich. Ja.
Aber du kannst singen, oder?
Ja, aber ich singe jetzt nicht.
Du singst jetzt nicht. Deswegen singt gleich Olli Schulz. Olli Schulz hat ein neues Album, das im Januar erscheinen wird, und da wird ein Song drauf sein. Ich glaube, das ist der Song, ein Song, der da drauf sein wird. Und du hast das Video gedreht. Und das ist eine ganz, also hast das Video nicht gedreht, du bist nicht die Regisseurin, sondern bist eine Darstellerin einer Geschichte. Das ist eine ganz berührende Geschichte. Willst du die erzählen, was da passiert?
Die Geschichte?
Ja.
Oder wolltest du die Geschichte zu dem Musikvideo wissen?
Na, pass auf, ich erzähle die Geschichte, die da erzählt wird. Also das ist so eine Geschichte, zwei Frauen arbeiten in so einer Reinigungsfirma, und da kommt Olli Schulz und sagt, ich will den blauen Anzug das ist der Glücksanzug von Stoppock. Ich habe heute Abend Konzert, ich muss den abholen. Ja, wir haben ganz viele blaue Anzüge hier, und dann geht's eben so los, dass diese beiden angestellten Frauen sich darüber, ja, und sagen, er ist verzweifelt. Er braucht unbedingt diesen Anzug. Und
gibt's aber nicht, weil er keine Marke dabei hat.
Weil er keine Marke dabei hat. Genau, er hat keine Marke dabei, und dann geht er ganz verzweifelt, und die beiden Frauen sagen und so. Und dann gibt's diese Geschichte, dass die beiden sich sagen, ja Mensch, was sagen die eigentlich? Die sagen gar nichts, sondern sie gehen los. Ne? Sie machen sich
hübsch. Wir finden den Anzug.
Ach, wir finden den Anzug.
Ein Ehepaar erzählt einen Witz.
Wirklich. Genau, ihr findet den Anzug, und dann macht ihr euch hübsch und fahrt los.
Und wollen zu dem Konzert und wollen den Anzug da ab.
Genau. Und dann kommt der Glücksanzug quasi zu seinem und Olli Schulz.
Wir sind auch glücklich.
Genau. Und wie kam es dazu? Oh scheiße, ich habe so Mist erzählt.
Nee,
aber, ja, aber im Prinzip, das ist die Geschichte, und das ist wie so eine kleine, wie so ein Kurzfilm eigentlich. Und wie kam es dazu?
Also ich habe Olli Schulz auf einer Party kennengelernt, bin hin und habe gesagt, ich finde dich toll. Hat er gesagt, finde ich auch toll. Und dann haben wir uns beide gefreut. Und dann hat er mich auf Instagram angeschrieben, ob wir mal telefonieren können. Und hat dann gefragt, willst du nicht in meinem neuen Musikvideo mitspielen? Und ich, natürlich! Das konnte er nicht fassen, dass ich da Lust drauf habe. Und dann haben wir das Ding relativ kurzfristig und ein bisschen chaotisch, aber mit viel Spaß gedreht, das Ding, an einem Wochenende.
Ja, und das ist ein sehr, sehr schöner Song, und es ist ein sehr, sehr schönes Video. Und wir hören jetzt das Video. Nein, wir hören
nicht.
Olli Schulz, einfach so.
Ich weiß, wie wir rauskommen. Wir müssen uns nur endlich trauen. Ich kenn die Gegend gut, Mann, brauchst dich nicht länger umzuschauen. Hey, geht's dir nicht genauso? Bist müde von dem ganzen Laden? Komm, zünden wir die alte Welt an und malen sie einen neuen Farben.
Alexander ist nervös. Alexander ist sehr competitive, wie du gesagt hast, im Spielen. Eigentlich fühlst du dich mit Spielen nicht wohl, weil du musst immer gewinnen. Bei diesem Spiel ist das jetzt, glaube ich, nicht so wichtig, weil es gibt eigentlich keinen Preis. Geht es dir um den Preis oder geht es eigentlich nur
um den Preis? Nee, mir geht es nur ums Geld. Aber schön, dass wir das auf dem Sender diskutieren.
Ja, wir sind ja ein offenes, transparentes Medium. Wir können alle deine dunklen Seiten noch diskutieren. Genau, und zwar spielen wir...
Er hat gesagt, er macht dann Sachen kaputt. Ich habe ein bisschen Angst davor.
Feel free. Dieses Spiel ist ja bekannt. Also das heißt, wer bin ich, was bin ich? Du bekommst jetzt einen Zettel an den Kopf. Da steht ein Begriff bzw. eine Figur. Du darfst nicht...
Ich guck nicht.
Die du raten musst. Gleichzeitig bekommt...
Oh, du schwitzt so doll.
Ja, total.
Ja. Gleichzeitig bekommst du, Jördis, auch eine Figur beziehungsweise einen Charakter, den du raten musst. So.
Das klebt ja überhaupt
nicht. Nee, das klebt überhaupt nicht.
Ach, jetzt hört doch mal auf zu meckern hier. Sie können nicht vorlesen. Also, es sind...
Rapunzel drauf. Bin ich Rapunzel?
Nein.
Zeig mal.
Ey! Alexander muss es sehen. Kannst du lesen?
Ich kann es lesen. Gut. Also ich kann ihr lesen, aber mit dem habe ich gar nichts zu tun, ne?
Nee, du musst Hinweise nur geben, beziehungsweise...
Für 5 Euro sagst du mir ins Ohr.
Na, pst, hört ihr mal jetzt auf, wie im Kindergarten. So, fängst du an...
Ja.
...zu fragen?
Ich frage, was ich bin.
Was, ne? Du bist.
Bin ich eine lebendige Person?
Nein. Je nachdem. Nee, bist du nicht. Bist du
bin
nicht.
Ich nicht?
Bist du
ey,
nicht.
Dann lügst du mich an.
Du musst in ein Mikrofon sprechen, kannst
könnte
du das?
Könnte theoretisch sein.
Okay.
Nein, aber nee, führt in die falsche Richtung.
Alles in die falsche Richtung.
Also nein, dann bist
genau, dann kannst du jetzt fragen.
Bin ich ein Ort?
Nein. Also es sind keine Orte.
Ach so, dann gilt's nicht.
Ja, dann nochmal.
Aber ich bin keine Person.
Nein.
Oh.
Nee, eigentlich ja. Du bist keine Person.
Ja,
ja,
eben.
Ist richtig. Deswegen
gehe ich recht in der Annahme, das ist keine Person.
Genau, das ist keine Person.
Ja, ja. Das ist lange Erfahrung.
Du kommst da nie drauf, sage ich
eben. Dir. Kein Ort, keine Person.
Keine Person.
Bin ich ein Ereignis?
Nein. Also du bist schon ein Wesen. Das kann man, glaube ich, sagen. Du bist ein Wesen. Das kann man sagen. Aber kein Ereignis, also schon irgendwie ein Wesen.
Bitte?
Ein Wesen.
Ein Wesen?
Ein Wesen. Du bist ein Wesen.
Aber er darf jetzt nicht weitermachen, ne?
Nein, du bist dran.
Ich bin ein Wesen.
Bin ich auch ein Wesen?
Nee, du bist ein Mensch.
Ich dachte, ich lebe nicht.
Ja, aber deswegen muss, du lebst nicht, nein, du lebst nicht. Bist vielleicht, bist ein fiktiver Mensch.
Ah.
Ein Wesen.
Du bist auch ein, du bist ein, kann man schon sagen, ein Fabelwesen.
Ich möchte auch einen Tipp.
Du kriegst auch einen Tipp. Du bist eine fiktionale, eine mythische Figur.
Eine mythische?
Mythische Figur, genau. Ja. Und ich bin ein Fabelwesen, ja?
Ja.
Das macht es echt einfacher.
Ja, ja.
Ich weiß es jetzt auch. Einfach,
genau.
Du kannst jetzt einfach, wir machen einfach, wer zuerst eine Frage hat.
Dass wir es aber auch beide noch festhalten.
Ja,
ne?
genau.
Eben, das ist so entwürdigend. Mal, ne?
Ja, tut mir leid, da müsst ihr jetzt durch. Ein Fabelwesen.
Genau. Ein Fabelwesen.
Jördis, du kannst einfach auch inzwischen fragen. Wir machen jetzt hier nicht mehr mit Regen.
Wir machen jetzt offene Runde, ja?
Ja.
Nee, ich mach so.
Bin ich ein ostdeutsches Fabelwesen?
Nein.
Wer weiß.
Nein. Ist kein
Aber es hat nichts mit meinem Namen zu tun hier, Göttin oder sowas.
Nee.
Schwertes oder sowas.
Nee, aber es ist schon eine mythische, durchaus auch germanische Figur.
Ach, die Ute.
Fast.
Hä? Gib doch nur die Ute.
Ja. Ne, wer ist denn die Tochter?
Kriemhild.
Ja.
Toll.
Das ist jetzt
ich habe gewonnen.
Kriemhild.
Ich habe gewonnen.
Genau, wir klären, wir so, lösen gleich auf.
Hast du raufgeguckt?
Nee, ja, ich habe raufgeguckt. Bin ich...
Du hast raufgeguckt.
Genau.
Er hat die Schuhe.
Das ist der Titel meines Buches.
Der Titel, das letzte Einhorn. Deswegen genau. Steht bei dir Einhorn drauf. Und du spielst die Mutter von Kriemhild, nämlich Ute in Nibelungen. Nibelungen, eine Serie, die kommt, und ein Kinofilm. So, jetzt müssen wir mal sortieren. Fangen wir mal an mit Kriemhild. Weil ich weiß, beziehungsweise mit Nibelungen, wir haben uns nämlich vor einer Weile unterhalten, Jördis, und da hast du das schon so ein bisschen angedeutet und hast gesagt, Würdest aber auch gerne die Krimit spielen.
Nee, oder die Brunhild.
Die Brunhild. Und damit wird es, kommen wir zum ernsteren Part, weil...
Ja, das ist wirklich traurig. Weil sie mir gesagt haben, nee, das wird ganz jung besetzt.
Das wird ganz jung besetzt.
Aber der Hagen ist genauso alt wie ich und fängt was mit der Krimhild an, ne?
Ja.
Die noch minderjährig ist.
Ja,
der
genau.
Darf.
Und das hat aber wirklich so einen ernsthaften Hintergrund. Davor haben wir das auch besprochen, dass es immer so ist, dass irgendwie immer jünger besetzt wird und dass im Prinzip auch die Krise im Filmgeschäft und so weiter, dass Frauen in deinem Alter, du vielleicht noch eher, aber ältere Frauen schon wieder keine Rollen mehr kriegen. Oder
weniger.
So oder weniger, Fall. Genau. Das ist so die Geschichte, die dahinter steht. Aber erzähl mal was zu der Serie, beziehungsweise zu dem Film. Das wird eine Serie und ein Film?
Ja, also das habe ich bis jetzt auch noch nicht gemacht. Bin mal gespannt, wie das klappt. Also der Kinofilm kommt als erstes raus und erzählt aus der Sicht von dem Hagen die ganze Geschichte. Und die Serie wird dann... auch mehr um die anderen Figuren gehen, also anders erzählt.
Ah ja, okay. Und das ist abgedreht und kommt ja. in diesem Jahr irgendwann?
Nee, nächstes.
Ach, nächstes Jahr meine ja, ich, also stimmt. 24.
Das dauert noch, aber es wird, also die Dreharbeiten waren sehr aufwendig und sehr pompös, also es wird bestimmt, toll.
Ja, okay. Es kommt außerdem, habe ich gesehen, eine Impro-Arbeit mit Charlie Hübner. Erzähl mal, da...
Ach, das war einfach so toll. Ich habe Jan-Georg Schütte, der öfters Improfilme macht fürs Fernsehen, dem habe ich so oft auf Instagram geschrieben. Ich möchte unbedingt in einem deiner Filme mitmachen. Und dann hat es endlich geklappt. Er hat mit Lars Jessen zusammen den Film gemacht. Die haben sich dann eine Geschichte ausgedacht. Und es ist dann wirklich so, dass man vorher nichts weiß. Also man bespricht nur mit den beiden so ungefähr die Figur. Mhm. Und man weiß ungefähr den Anfang der Geschichte. Aber wenn man zum Drehen fährt, man hat kein Drehbuch, man hat keinen Text und man weiß nicht, was am nächsten Tag gedreht wird.
Mhm.
Was wahnsinnig aufregend ist, aber total toll. Weil ich da wieder auch so Lust am Schauspiel entdeckt habe und war so ein kleines Ensemble. Und alle waren so, so... gütig mit die Bälle sich zuspielen und also es war einfach, es hat so einen Spaß gemacht zu improvisieren und es war eine Woche lang ganz intensiv. Wir hatten, wie viele Kameras hatten wir? 12?
Ja.
Vielleicht übertreibe ich auch, aber es waren jedenfalls sehr viele, weil man hat nur höchstens 2 Durchgänge gemacht von jeder Szene. Und das war eine ganz tolle Erfahrung. Also würde gern noch mehr davon machen.
Das heißt, nichts mehr wie es war, heißt das, glaube ich.
Der Arbeitstitel.
Das ist der Arbeitstitel. Kommt auch nächstes Jahr. Und jetzt zu dir, Alex.
Du hast endlich.
Du hast schon mal ein Drehbuch geschrieben, und zwar zu deinem eigenen Roman Die Nachrichten. 2004 war das, glaube ich. Jetzt 2006 kam
2006.
Der ins Kino. Kam der ins Kino. Genau, und jetzt hast du wieder ein Drehbuch geschrieben, und zwar für eine Serie. Erzähl.
Oh,
wo fange ich denn an?
Genau, es ist eine lange Geschichte, hat also berührt viele von den Punkten, die Jördis auch angesprochen hat. Also im Grunde ist sie, also deswegen muss man mit dem Einhorn erklären, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Das letzte Einhorn. Das sind Reportagen, die ich geschrieben habe, und dieser unter anderem ist in diesem sehr empfehlenswerten, in dieser sehr empfehlenswerten Reportage, sondern auch ein Text, den ich geschrieben habe vor 4 oder 5 Jahren. Der spielte im Berghain. Da ist eine amerikanische Touristin ums Leben gekommen in einer Nacht, und ich habe davon zufällig erfahren und habe darüber eine Reportage geschrieben, die für ziemlich viel Aufsehen gesorgt hat und auch für Kritik und sonst wie. Also da war ziemliche Energie, und ich habe irgendwie gedacht, darüber würde ich gerne eine Serie vielleicht machen, die weniger mit diesem aktuellen Fall zu tun hat, aber vage darauf basiert, aber vielmehr eigentlich mit der journalistischen, unter welchem sozusagen, hat mit Berlin zu tun. Wie hat sich Berlin verändert? Welches Bild wollen wir eigentlich verkaufen in die Welt? Was mich wahnsinnig interessiert, wie sich die Stadt in den letzten 30 Jahren verändert hat. Und darum geht's. Und im Kern steht eine Journalistin, die also diese Entdeckung zufällig eben macht, und mit ganz verschiedenen Leuten in der Wirtschaft, in der Politik und eben in dieser Clubszene und in der im Drogenmilieu irgendwie in Berührung kommt. Und sich die Frage, die ich mir natürlich als Journalist ganz oft stelle, und je älter ich werde, umso mehr, in welchen, dieses moralische Dilemma, wenn ich jemanden beschreibe, verrate ich den. Also ich möchte ja in der Recherche so dicht wie möglich an Leute rankommen, und im Schreiben entferne ich mich wieder von denen. Mhm. Viele Leute, über die ich geschrieben habe, sind enttäuscht von mir, weil sie natürlich ein anderes Bild von sich selber haben, kannst nachher mal Leander fragen. Die, über den habe ich immer ein Porträt geschrieben. Deswegen habe ich auch so ein bisschen, deswegen bin ich eigentlich so aufgeregt. Genau. Und Daumen hoch von Leander. Und die, dieses Dilemma, da geht diese Junge in 6 Teilen Reporterin durch, und die war eigentlich eben auch für eine, die ist ja im Prinzip meine Wiedergängerin, und ich bin jetzt nicht mehr so super jung, und ursprünglich sollte die so um die 40 sein und war auch schon irgendwie gecast, und jetzt ist sie aber eher Ende 20. Mhm. Und ist aber eine tolle Schauspielerin. Aber
Lisa Vicari. Die deine Tochter gespielt hat in Dark, ne?
Genau.
Hast du das entschieden?
Nee, als Schreiber, entschuldige mal bitte.
Möchte, dass sie ganz jung ist.
Am bestimmten Punkt hast du als Schreiber dann, zum Anfang bist du wahnsinnig beliebt und bist zu vielen Essen eingeladen und so und alles ganz toll, was du schreibst. Und am Ende merkst du, dass die Energie so leicht verändert und man, ja, man hat als Schreiber ja auch wahrscheinlich dann nicht mehr so sehr viel zu tun. Mhm. Aber so eine, die Energie, die in so einer Fernsehserie drin steckt, ist für mich schon neu. Also da sind verschiedene Leute eben auch im Verlaufe dieser langen Produktion verschwunden, die sind einfach weg gewesen plötzlich, und man fragt sich, wo sind die eigentlich alle, und manche kommen auch wieder zurück, und trotzdem ist es toll, also trotzdem ist, jetzt wird die gerade gedreht, und irgendwie ist das schon auch toll, eben auch gerade Schauspieler zu sehen, so einer Rolle, die man geschrieben hat, irgendwie wird im besten Fall dazu geben. Also man versteht Dinge besser. Also da spielt Jens Harzer zum Beispiel mit, der spielt so jemand, der sich die Stadt wieder zurückkaufen will, der aus dem Osten ursprünglich kommt, anders als Harzer selbst, und dann zurück nach Berlin, in Amerika Geld verdient hat an der Börse, kommt zurück und kauft sich hier unter anderem diesen Club, aber eben auch andere Dinge in der Stadt wieder. Gibt's auch so Vorbilder in Berlin, die ich kenne. Und den zu sehen, wie der das interpretiert, ist, wenn man die Muster jetzt guckt, ist ganz toll. Und ich verstehe was über die Figur, was ich vorher nicht verstanden habe. Und das finde ich schon super, muss ich sagen.
Ja. Also die Serie kommt auch nächstes Jahr bei.
Vermutlich. Die wird da so co-produziert.
ARD, DGTO auch, ne, oder?
Genau, die wird in die Streaming-Plattform gestellt und so.
Ja.
Und dann irgendwann sicher auch im linearen Fernsehen ausgestrahlt, aber, genau.
Okay. Und.
Heißt The Next Level.
The Next Level heißt die. Und wir hören gleich auch noch Musik dazu, aber vorher, bevor wir dann auch zum Schluss kommen bald. Ist so.
Leander,
sie müssen jetzt auch alle.
Ja, genau. Man merkt schon, wie still das war.
Ist Leander schon da?
Ja, Leander ist schon da. Ja, okay. Ja, Leander ist auch schon da.
Ja, siehst du. Hallo Leander.
Er will auch, dass wir weitermachen.
aber deswegen gucken wir nochmal, weil das, woran du arbeitest, also die Serie wird jetzt gedreht und so, aber die Schreibarbeit liegt hinter dir. Also das ist ja immer in diesem Job so, du hast die Filme abgedreht, die kommen irgendwann und dann ist das schon wieder der Schnee von gestern, dann redest du im nächsten Jahr über das, was im letzten Jahr war. Und wenn du jetzt aufs nächste Jahr guckst, Jördis, worüber du schon sprechen kannst, was du arbeiten wirst, was du machen kannst.
Also ich habe Glück, dass ich schon ein bisschen weiß, wie nächstes Jahr weitergeht, weil ich von so vielen Kollegen höre, dass nächstes Jahr noch schlimmer wird als dieses Jahr. Also ganz viele Produktionen werden abgesagt und so.
Mhm.
Und was ich erzählen darf, ist, die haben schon angefangen zu drehen, ist die 2. Staffel von Die Kaiserin.
Mhm.
Und das mache ich relativ am Anfang des Jahres.
Ludovica?
Auch wieder die Mutter.
Überraschung.
Ja. Und dann geht 3 Fragezeichen weiter. Die 3 Fragezeichen.
Ah, okay, cool. Und bei dir bist du, also ich meine, du schreibst Reportagen, du schreibst für den Spiegel, du arbeitest auch mal wieder an einem Roman. Also
ich arbeite an einem Roman. Also den habe ich im letzten Jahr angefangen und kann ich natürlich auch so ein bisschen drüber, basiert vage auf meiner Beziehung zu Angela Merkel.
Oh.
Um es mal so zu formulieren.
Aha, okay, interessant. Aber als Roman?
Komplett als Roman. Also da, total fiktiv. Also Angela Merkel spielt auch keine Rolle. Also sie.
Interessant.
Wird immer geheimnisvoller.
Ja. Ah, okay, interessant. Also daran arbeitest du. Es gibt so viel, worüber und worauf wir uns freuen können. Also worüber, was es schon gibt und worauf so kommt. Und wir hören jetzt zum Schluss noch eine Musik. Und die hast du dir ausgesucht. Nämlich Philipp Bohr and the Voodoo Club mit einem Song, der nicht von ihm stammt, sondern
von Leonard Cohen, aber die Serie spielt eben zur Hälfte in New York und zur Hälfte in Berlin, in The Next Level. Und ich habe sozusagen, es gibt ja immer diese Titelsequenz und da sollte der eigentlich stehen, aber der ist viel zu teuer, den können Sie sich nicht leisten, deswegen spiele ich hier, aber der hat so ein bisschen mit der Regisseurin Pia Striedmann, mit der ich angefangen habe, an diesem Projekt zu arbeiten, haben wir uns damals diesen Song zusammen ausgedacht, weil der wirklich so ein bisschen von der Energie hat, die hoffentlich diese Serie irgendwie haben wird.
Wir sind sehr gespannt. Es war so toll, dass ihr da wart. Njördis Triebe und Alexander Osang.
Danke dir.
Ja, vielen Dank.
Wollt ihr wissen, wie das Spiel ausgegangen ist?
Nee.
2-0 für Union. Super. Vielen Dank, dass ihr da wart. Schöne Weihnachten und
dir auch.
Bis bald. First we take Manhattan, then we take Berlin. Hier ist
Philipp. Euch auch schöne Weihnachten. Ne?
Dankeschön.